Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio. Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Herzlich willkommen zum Subkutan-Tag, jeden ersten Mittwoch im Monat. Sie bieten Betroffenen und Angehörigen Beratung und machen sich in der Gesellschaft stark dafür, dass diese Krankheit nicht aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet. Die Rede ist von HIV und von der AIDS-Hilfe Bern. Das letzte Wochenende war in der heiteren Fahne der Auftakt zum 30. Jubiläum der AIDS-Hilfe Bern. In der öffentlichen Wahrnehmung sind es immer noch vor allem homosexuelle Männer, die von AIDS betroffen sind. Dabei geht gern vergessen, dass mehr als ein Viertel von allen Infizierten in der Schweiz Frauen sind. Viele davon Migrantinnen. Wie lebt die Frau mit dieser Krankheit in unserer Gesellschaft? Mit was für Stigmatisierungen sind sie nach wie vor konfrontiert? Und wie sind Frauen in Bern, positive Frauen in Bern, vernetzt? Dalin Schultes ist heute bei uns zu Gast im Studio. Sie ist Sozialarbeiterin und bei der AIDS-Hilfe Bern zuständig für den Bereich Beratung. Eine von ihren Aufgaben ist die Betreuung der Selbststärkungsgruppe «Positive Frauen Bern». Martina Waldis führt das Gespräch mit der Alin Schultes.
Subkutan Talk.
Hallo zusammen, ich begrüße ganz herzlich Alin Schultes bei uns im Studio. Wir reden heute zusammen über AIDS und zwar ganz im Speziellen über positive Frauen. Alin, als ich jung war, war AIDS noch eine tödliche Krankheit. Wie sieht das heute aus?
Also in den letzten 20, 30 Jahren ist viel gegangen. Am Anfang ist das noch nicht therapierbar gewesen. Seit 1996 etwa gibt es jetzt die antiretrovirale Therapie. Am Anfang mit sehr vielen Nebenwirkungen, jetzt viel bessere Produkte auf dem Markt. Und mit denen ist HIV zwar nicht heilbar, aber man hat eine ganz normale Lebenserwartung, wenn man die Therapie lebenslang einnimmt.
Es sind ja immer noch rund 5'000 Frauen jetzt in der Schweiz betroffen. So rein statistisch gesehen, wie alt sind die Frauen so durchschnittlich?
Es ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an. Also es gibt Frauen, die schon sehr lange betroffen sind aus den Anfangszeiten, die immer noch leben, mit den Medikamenten gut leben. Dann gibt es auch eben Frauen, würde ich sagen, zwischen 30 und 40, die neue Diagnosen bekommen. Und aber auch jüngere Frauen. Also ich habe auch eine Klientin, die ist 21. Und gerade bei den Migrantinnen und Migranten gibt es wirklich querbeet. Also sehr viele junge Frauen, die betroffen sind.
Das heisst, eben, es sind nicht nur die Leute, die sich damals in den 80er Jahren angesteckt haben. Kann man trotzdem so ein bisschen sagen, wie sieht es im Vergleich aus zu den 80er Jahren oder zu den Anfangsjahren? Sind das mehr oder weniger Frauen, die sich mit dem Virus anstecken?
Also das sind eher weniger Frauen, es nimmt ab bei den Frauen, aber eben bei den Migrantinnen und Migranten aus Subsahara eher zu. Und heute sagt man eigentlich eben Hochprävalenzgruppen sind Männer, die Sex mit Männern haben und vor allem auch Migrantinnen und Migranten aus Subsahara-Afrika. Aber eben, es gibt auch immer wieder Neudiagnosen bei heterosexuellen Männern und Frauen.
Und wenn wir jetzt mal ein bisschen vom Medizinischen ab sieht, was heisst es eigentlich heute noch, als Frau in der Gesellschaft mit dem HIV-Virus infiziert zu sein?
Also das eine ist ja die gute Behandelbarkeit und das andere ist, dass nicht nur Frauen, sondern HIV-positive Menschen an sich immer noch sehr stark von Stigmatisierung und Diskriminierung betroffen sind in verschiedenen Bereichen. Und Frauen sind dort, sagt man auch, er hat Studien ergeben, vulnerabler als Männer auch, vor allem auch in Bezug auf sexuelle Reproduktion, also was Familienplanung, Verhütung, Schwangerschaft angeht. Das ist natürlich primär auch ein Thema, das die HIV-positive Frau stark beschäftigt. Aber natürlich auch bei Migrantinnen kommt natürlich die Mehrfachdiskriminierung noch dazu, aufgrund des Migrantinnenstatus und dann noch HIV-positiv. Und das ist sehr belastend. Und die meisten betroffenen Frauen, aber auch Männer, scheuen sich nach wie vor offen über ihre Diagnose zu reden, weil sie Angst haben vor Zurückweisung.
Mhm. Ja, du hast es vorhin ein bisschen angetönt, Frauen sind vulnerabler als Männer. Was sind das? Kannst du mir das noch mal ein bisschen konkretisieren? Was sind das genau für Einschränkungen, die sie so haben in ihrem Alltag?
Also zum einen ist ja ein wichtiger Teil ist die Sexualität. Und das ist natürlich nicht einfach, als HIV-positive Frau einen Mann zu finden, der das auch so akzeptiert, dass die Frau HIV-positiv ist. Obwohl ja heutzutage eben mit der Therapie der Virus zwar nicht geheilt wird, aber unter die Nachweisgrenze kann sinken und die Frau in dem Sinn noch nicht ansteckend ist für einen Mann in einer monogamen Beziehung. Aber das ist etwas, wo viele Frauen grosse Zurückweisung erleben, also bei Beziehungen mit Männern, bei sexuellen Kontakten, wo Männer nachher sagen, nein, ich will mit dir lieber nichts zu tun haben, weil du bist krank. Und die ganze Familienplanungsgeschichte, wo oft auch eben im Gesundheitssystem Diskriminierungen vorfallen, bei Gynäkologinnen, die nicht gut informiert sind über Möglichkeiten von einer Schwangerschaft, von einer Familienplanung, dort kommt es auch immer wieder zu Einschränkungen.
Also das heisst, AIDS ist ja doch ein Thema, das man jetzt seit 30 Jahren kennt, dass es gerade im Bereich von öffentlichen Institutionen wie Spitäler oder ja, wie auch immer, die Leute gar noch nicht so informiert sind.
Ja, die Frage stellen wir uns eben viel. Warum passieren genau dort so Diskriminierungen? Aber es ist eigentlich europaweit so, dass man sagen kann, das Gesundheitssystem an sich schützt nicht ihre Mitarbeiter vor Diskriminierung von HIV-positiven Menschen, nur weil jetzt das eine Krankenschwester ist oder eine Ärztin, sondern es hat ja viel mit diffusen Ängsten zu tun, mit eigenem Umgang mit Sexualität, und das spielt dort halt immer auch noch rein. Und nach wie vor im Gesundheitssystem, fast jede betroffene Person ist dort einmal mit Diskriminierung konfrontiert.
Was sind denn das genau für Themen, mit denen Frauen zu euch kommen? Ihr seid ja eine Beratungsstelle. Wenn sie jetzt gerade vielleicht keine Hilfe im Gesundheitssystem oder bei den Ärzten überkommen?
Ja, oftmals sind wir einfach so, oder bin ich die erste Ansprechperson nach Neudiagnosen, aber auch einfach bei Fragen eben rund um Partnerschaft, Sexualität. Ich bin mehr einfach die Person, wo sie offen können mit ihren Anliegen kommen und wo man nach Lösungen suchen kann. Nachher sind ganz unterschiedliche Themen. Aber oft Einsamkeit, wie finde ich einen Partner, wie sage ich es meiner Familie.
Auf die Themen gehen wir nachher gerade weiter ein. Wir hören zuerst ein Lied von der Joy Denalane im Ghetto von Soweto, die deutsche Sängerin. Unterstützt unter anderem auch ein Projekt in Südafrika, ein Gebiet, das sehr stark noch von AIDS betroffen ist. Genau, jetzt hören wir im Ghetto von Soweto.
Thank you.
Aline, ihr von der AIDS-Hilfe Bern habt unter anderem ein Projekt, ein Selbsthilfeprojekt von positiven Frauen. Zuerst mal, um was geht es bei diesem Projekt? Kannst du mir das schnell kurz erzählen?
Also da geht es eben darum, dass betroffene Frauen untereinander in einer Gruppe können über ihre Anliegen, ihre Probleme, ihre Ängste reden und sich so wie gegenseitig können stärken, Strategien entwickeln. Und das ist ein Programm, das schweizweit am Anlaufen ist, das es jetzt in Zürich, Winterthur und in Bern Gruppen gibt, wo betroffene Frauen sind ausgebildet worden, eben solche Gruppen zu leiten. Und das gibt dann auch ein Trainingsprogramm, wo eben zum Beispiel Sexualität, Familienplanung, wem sage ich es, wenn sage ich es, all diese Themen werden nachher in diesen Gruppen eben angesprochen. Und das Ziel ist einfach, dass Frauen selbstbewusster auch auftreten nach außen, sich besser fühlen.
Das Thema Selbstbewusstsein scheint ein zentraler Punkt zu sein bei den Betroffenen, die mit HIV infiziert sind. Wieso ist das so wichtig? Was müssen die Frauen so kämpfen?
Ja, also zum einen ist es ja belastend, dass man mit niemandem über die Erkrankung kann reden kann, dass man das immer muss verheimlichen muss. Und Studien haben ja ergeben, dass es eigentlich einen viel positiveren Effekt hat auf die Selbstwirksamkeit, auf das Selbstbewusstsein der Frauen, wenn sie würden offener damit umgehen und das nicht einfach so würden in die Schublade tun. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel von diesem Projekt, dass die Frauen wirklich sich ein bisschen von diesem Geheimnis haben können lösen und dass es dann auch psychisch und physisch besser geht damit.
Es erstaunt mich ein bisschen, weil AIDS hat man das Gefühl, oder sagen wir, HIV ist ein Thema, das kennt man. Als ich noch klein war, eben, ich bin mit dem aufgewachsen, hatte überall Werbeplakate, die das Thema thematisiert haben. Wieso müssen sich die Frauen immer noch verstecken?
Ja, weil nach wie vor einfach die Akzeptanz der Betroffenen in der Gesellschaft nicht überall gleich hoch ist, das Verständnis, und wo meiner Meinung nach eben die Krankheit nicht wie ein Krebs oder so sehr viel auch mit Schuld und Verantwortung zu tun hat, mit Moral. Und ich glaube, das macht es für die Gesellschaft nach wie vor nicht einfach, einen guten Umgang mit den Betroffenen zu finden. Also die Information darüber ist eins, aber das reicht eben zum Teil nachher nicht, um die Leute zu akzeptieren.
Früher hat man ja die Krankheit immer mit dem Thema Schwulsein und Drogen in Verbindung gebracht. Mit was für Stigmatisierungen mit den Frauen umgehen?
Ja, also prinzipiell eigentlich mit den gleichen. Es ist bei den Frauen einfach oft so, dass man denen natürlich ein bisschen weniger jetzt eine freie Sexualität vielleicht nach wie vor zugesteht wie den Männern. Also dass sie dort noch mehr so ein bisschen die Frage ist, ja, warum hat sich jetzt die so verantwortungslos verhalten als jetzt bei einem Mann. Und bei Migrantinnen ist natürlich noch schwieriger. Die werden natürlich noch mehr ausgrenzt. Zum einen von der Schweizer Gesellschaft, aber auch von der eigenen Community.
Wie lernen denn die Frauen mit dem umzugehen?
Ganz unterschiedlich. Jede Frau hat einen anderen Umgang. Und das Einzige, was man schauen kann, ist, was tut ihnen am besten. Es gibt solche, die sind sehr offensiv damit oder erzählen ihren Angehörigen und Partnern sofort. Andere, die sich mit Gleichgesinnten treffen. Es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und mit der Zeit findet man auch einen Umgang. Also man lernt es akzeptieren. Man merkt, gesundheitlich hat man keine Einschränkungen. Mit den sozialen Einschränkungen, das braucht länger, bis man dort einen Weg findet.
Ja. Und jetzt nimmt es mich doch noch Wunder, was sind das eigentlich überhaupt für Frauen, also wo jetzt hier in diese Gruppe kommen?
So wie du und ich, würde ich sagen. Also es gibt wirklich, eben, es gibt Migrantinnen, die in der Gruppe sind, es gibt ganz gut, also im Arbeitsprozess Frauen, die Führungs- und Leitungspositionen haben. Ja, es gibt vielleicht auch Frauen, die mehr Probleme haben, die vielleicht nicht mehr arbeiten können und bei der IV angemeldet sind. Und das widerspiegelt auch so ein bisschen das Bild der Betroffenen. Also es hat alles. Und es ist eine Krankheit, die jeder treffen kann, unabhängig von der Bildung, von der Herkunft. Und das widerspiegelt sich auch bei den Klientinnen und Klienten von mir.
Wieso glaubst du, dass die Gesellschaft immer noch nicht offen ist für diese Krankheit?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die wir uns auf der Aidshilfe immer wieder stellen. Also in der Anfangszeit, denke ich, war es wahnsinnig dramatisch gewesen. Also die Leute gestorben, es hat keine Behandlung gegeben. Und es hat jetzt einen Normalisierungsprozess eingesetzt. Also es ist nicht mehr sichtbar. Und gleich sind die Leute noch da. Sie sind therapiert, sie sind behandelt. Und ja, es hat halt etwas mit dem gesellschaftlichen Wandel auch zu tun. Und mit den Gruppen noch, also Migrantinnen und Migranten, das wird immer schwierig sein, oder? Dort die Akzeptanz noch zusätzlich zu erhöhen. Und bei schwulen Männern ist es auch schon besser. Also die sind eigentlich gut vernetzt und dort ist schon viel gegangen.
Sehen wir da jetzt dann auch einen Unterschied, gerade eben zwischen Männern und Frauen? Die Themen sind anders. Du hast es angetönt, Frauen, was Familie zum Beispiel betrifft, Kinder betrifft. Mhm. Aber in dem Fall geht es da weiter bis auch eben in den gesellschaftlichen
genau.
Umgang.
Es hat auch etwas dazu, damit zu tun, wie kann man lobbyieren? Also findet man eine Basis oder findet man Leute, die sich für die eigenen Anliegen einsetzen? Und dort, zum Beispiel bei den schwulen Männern, gibt es viele Organisationen, die sich einsetzen. Die sind sehr gut vernetzt. Und das läuft natürlich besser. Und bei Migrantinnen als sehr vulnerable Gruppe setzt sich kaum jemand ein für verbesserte Lebensbedingungen für HIV-betroffene Frauen.
Kommen dann die Migrantinnen auch jetzt zu euch?
Ja.
Wissen die, dass sie zu euch kommen?
Mhm. Also die werden vor allem von den behandelnden Ärzten uns zugewiesen.
Mhm. Interessant. Gut, und wir hören jetzt ganz kurz den Freddie Mercury, den Sänger, den man natürlich am allermeisten mit dem Thema in Verbindung bringt.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down.
Rabe. Dies Programm. Ihr
hört Subkutan und heute geht es bei uns um positive Frauen. Bei uns im Studio Aline Schultes, die sich mit dem Thema auskennt. Aline, seit 20 Jahren ist AIDS therapierbar. Führt das ein dazu, dass das ganze Thema ein bisschen vergessen gegangen ist?
Ja, also es führt sicher dazu, dass es nicht mehr so präsent ist. Also du hast ja gesagt, als du jung warst, war es präsent. Als ich jung war, war es sehr präsent. Man hat gesagt, immer Kondom brauchen, ist gefährlich. Und die heutige Jugend, für die ist das schon nicht mehr so sichtbar. Also es ist schon nicht mehr gleich präsent wie dann. Man versucht das natürlich immer noch mit Kampagnen oder mit in Schulen gehen, versucht man das Thema noch ein bisschen präsent zu halten. Aber es ist sicher nicht mehr die gleiche, man hat sicher nicht mehr den gleichen Blick auf das Thema. Und auch eben die Therapierbarkeit nimmt dem Thema manchmal so ein bisschen das Dramatische, nämlich, dass es nach wie vor eine unheilbare Krankheit ist. Zwar eine chronische Krankheit, behandelbar, aber nach wie vor unheilbar mit Konsequenzen für die Betroffenen.
Heisst das, dass die Gesellschaft wie gelernt hat, mit dem Ganzen besser umzugehen? Man weiss jetzt, wie man vielleicht sich davor schützen kann. Oder eben, lässt man das jetzt einfach so ein bisschen laissez-faire? Ja, es passiert ja in dem Sinn nichts weiter Schlimmes.
Also eben, richtig umgehen mit dem Thema, das hat die Gesellschaft ja nach wie vor nicht gelernt, was man ja sieht im Umgang mit den Betroffenen. Aber ich denke, die Gesellschaft will sich jetzt nicht mehr unbedingt mit dem Thema auseinandersetzen. Und das geht gäbig, weil es nicht mehr sichtbar ist. Man sieht nicht mehr die todkranken Leute.
Ist das nicht noch schwieriger, fast schwieriger für die Betroffenen, wenn man jetzt eigentlich merkt, dass die Gesellschaft sich gar nicht mit dem Thema konfrontieren will, anstatt wie damals, wo man gewusst hat, das ist ein Thema, das uns alle könnte betreffen?
Ja, ich glaube, schwierig ist es vor allem für die Betroffenen, dass die Informiertheit von der Gesellschaft so nachgelassen hat. Also, dass man immer, wie früher, fast so diffuse Ängste hat, wenn man jemanden anlenkt oder aus dem gleichen Glas trinkt, dann kann man sich anstecken. Und wie nicht die notwendigen Informationen hat. Und das ist das, was eigentlich wir oder auch die Betroffenen eigentlich würden erwarten, dass mit den Massenmedien und mit allem, wie man sich informieren kann, dass die Leute zumindest informiert sind. Aber die Informiertheit ist nicht überall wirklich da. Und das macht es für die Betroffenen noch schwieriger, darüber zu reden.
Was ratet ihr jetzt denn gerade von der AIDS-Hilfe aus den Betroffenen? Ratet ihr ihnen, geht raus, erzählt vielleicht eurem Chef, ich habe die Krankheit, oder ratet ihr ihnen eher zur Zurückhaltigkeit?
Also ich rate primär eher zurückhaltend zu sein. Es kommt doch nicht darauf an, wie lange jemand schon mit dieser Diagnose lebt und wie selbstbewusst er mit dem kann umgehen kann. In Bezug auf einen Arbeitgeber, da empfehlen wir eigentlich nie, das offen zu legen. Der Arbeitgeber darf zwar nicht künden, aufgrund von HIV, aber kann ja andere Gründe angeben, nicht HIV und Arbeitnehmer können. Und das passiert leider immer wieder. Also dort, wo es ja um die Existenzsicherung geht, empfehlen wir sicher nicht. In Bezug auf jetzt einen Partner informieren, da versuchen wir die Leute natürlich zu unterstützen, dass sie den Partner informieren können, wo das entlastend ist. Und in Bezug auf Familienangehörige oder Freunde kommt es ein bisschen darauf ab, wie man einschätzt, wie sie damit umgehen können. Aber es ist sicher nicht etwas, wo man den Leuten ratet, einfach mal raus und so. Es wäre natürlich schön, wenn wir Leute hätten, die das würden herstehen, öffentlich als Testimonial und sagen, ich bin positiv, mir geht es gut, ich bin integriert. Aber es ist verständlich, dass das für viele Leute schwierig ist.
Mhm. Ihr habt ja jetzt das 30-jährige Jubiläum. In eurer ganzen Arbeitserfahrung, wie hat sich so ein bisschen eure Arbeit verändert?
Ja, also am Anfang, wo es noch nicht wirklich Therapie gab, da ist es ja mehr darum gegangen, die Leute noch zu begleiten. Viele Leute sind gestorben. Es war eine ganz andere Zeit, es war dramatisch. Und durch die Behandelbarkeit hat sich das natürlich auch verändert. Also jetzt sind weniger körperliche Themen im Vordergrund, sondern wirklich mehr so die soziale Integration. Und vor allem so ein bisschen Bekämpfung eben von Stigmatisierung und Diskriminierung. Das ist eigentlich gleich geblieben wie am Anfang, einfach anders jetzt. Es ist nicht mehr sichtbar, aber es ist gleich noch ein Thema, das daran geschaffen werden muss.
Was wünscht ihr euch denn von der Gesellschaft? für die Zukunft, jetzt auch im Anbetracht der Betroffenen?
Ja, dass sie auf die Betroffenen zugeht, auch wenn man vielleicht Angst hat oder nicht genau weiss, was das für eine Erkrankung ist, dass man offen ist, dass man zugeht, dass man Fragen stellt und dass man so versucht, gegenseitige Akzeptanz zu schaffen. Und das Ziel wäre, dass es uns dann vielleicht in 10, 15 Jahren nicht mehr bräuchte.
Ja, das hoffen wir uns doch auch. Und damit danke ich dir vielmals, dass du bei uns gewesen bist, Aline. Alles Gute für die Zukunft. Merci vielmals.
Subkutan Talk.
Ihr habt den Subkutan Talk gehört, Martina Waldis, im Gespräch mit Aline Schultes von der AIDS-Hilfe Bern rund um das Thema HIV-positive Frauen in der Schweiz. Mehr zum Jubiläum von der AIDS-Hilfe Bern, ihrer aktuellen Kampagne und der Selbststärkungsgruppe Positive Frauen Bern findet ihr auf www.ahbe.ch. Das ist die Homepage von der AIDS-Hilfe Bern. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in die aktuelle Berner Kulturagenda. Diesen Donnerstag gibt es in der Heiteren Fahne einen Benefizanlass mit hochkarätiger Musik. Für das Hilfswerksprojekt «Gemeinsam für Kobani» spielt die grossartige Berner Combo «Two for Soul» sowie «Bass Remixed» und die herrlich schräge «Tomazobi» auf. Alle Einkünfte kommen direkt am Hilfswerksprojekt zugute. Also am Donnerstag ab in die Heiteren Fahne, ab 7 Uhr gibt es Nacht und um 8:30 dann Konzert. Ein Tag im Leben von. Geschildert wird ein ganz gewöhnlicher Tag in Istanbul. Der 10-jährige Cema verkauft Papiernastücher, damit seine Familie über die Runde kommt. Die Hayat wird von ihrem gewalttätigen Ehemann terrorisiert. Und die transsexuelle Ebru muss sich prostituieren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist der Film «Köpek». Der Erstling von der türkischen Regisseurin Esen İzik, die seit 1990 in der Schweiz lebt. Es sei eine zärtliche Hommage an die Millionenstadt Istanbul. Eine Vorpremiere gibt es im Rahmen der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» im Cinemovie, der Dienstag um 6:30 Uhr. Ebenfalls im Rahmen der Aktion «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» erzählen am Mittwoch Frauen aus verschiedenen Kulturen über die Stellung der Frau in ihrem jeweiligen Herkunftsland. Organisiert wird der offene Abend von der Frabina, der Beratungsstelle für Frauen und Männer in binationalen Beziehungen. Für Kinderbetreuung ist gesorgt und Übersetzung in verschiedene Muttersprachen wird gewährleistet. Das Ganze heute in einer Woche vom 5:30 bis 7:30 im Zentrum 5. Das und mehr Infos zum aktuellen Kulturtreiben findet ihr heute in der Kulturagenda als Beilage vom Anzeiger oder auf bka.ch. Das war es von Subkutan, Kultur, die aufweckt. In einer Woche dann dreht sich Subkutan rund ums Thema Computerkultur. Unter anderem gehen wir dem Phänomen Demoscene auf den Grund. Demoscene, das ist eine internationale Computerkunst-Subkultur, die auf die Herstellung von kleinen Computerprogrammen zur Erzeugung von audiovisuellen Präsentationen spezialisiert ist. Ja, diese Szene gibt es und sie trifft sich alsbald zu der Bünzli Rebound Party im Lichtspiel. Falls du jetzt gerade nicht viel mehr als 1 und 0 verstanden hast, los Subkutan, heute in der Woche am 11:30 Uhr. Schön, sind ihr mit dabei gewesen, am Puls der Zeit auf dem besten Sender. Zusammen mit dieser heutigen Ausgabe Subkutan verabschiedet sich vom Mikrofon Dirin Müller. Hasta la prossima. Tschüss zusammen.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, 95,6.